Willkommen zu Unseen Journeys, der Podcast über die verborgenen Erfolgsgeschichten von deutschen Athleten im Ausland. Mit eurer Moderatorin Lisa, präsentiert von Matix Sports.
Herzlich willkommen zu Unseen Journeys. Ich bin Lisa und mein Gast heute ist Julius. Hallo Julius.
Hallo Lisa.
Julius, ich habe gleich einen kleinen Anschlag auf dich vor. Magst du unsere Zuhörenden einmal in der Sprache begrüßen, in dessen Land du gelebt hast?
Ja, das kann ich gerne machen. Namaste. Und jetzt für alle die, die es auf Podcast hören, müssen sich vorstellen, dass die Hände über die Brust zusammengefaltet sind und genau, so ein bisschen nach vorne beugen und dann gibt es ein freundliches Namaste.
Schön, danke schön. Das war schon mal ein kleiner Teaser darauf, wo unsere Reise denn heute hingehen wird. Ich möchte mit dir aber gerne einmal ganz, ganz vorne anfangen. Also, wie kam das, dass du deine Liebe zum Fußball entwickelt hast?
Ah, das war relativ früh. Ich habe einen großen Bruder, der ist 3 Jahre älter als ich und genau, der hatte so ein bisschen den Weg geebnet und ich bin dann in seine Fußstapfen getreten quasi. Also er war dann immer 3 Jahre voraus und ich habe ihm quasi so ein bisschen nachgemacht und er hat dann bei uns im Dorf Fußball gespielt und da habe ich dann auch angefangen und ja, da war ich dann so 4, 5 Jahre alt und seitdem konnte ich tatsächlich den Ball dann gar nicht mehr loslassen und ja, spiele leidenschaftlich Fußball seitdem.
Was fasziniert dich an dem Sport so sehr?
Das ist eine sehr gute Frage. Na gut, erstmal früher fing es halt an, dass man mit den Kumpels so ein bisschen connecten wollte, dass man allgemein mit Menschen einfach Spaß haben wollte. Ich war schon immer jemand, der sich sehr gerne bewegt hat. Er hat auch immer so ein bisschen Hummeln im Hintern hatte als kleines Kind. Und ja, das mit dem Ball hat dann eigentlich relativ schnell auch geklappt. Und ich glaube, was halt auch wichtig ist, ist, dass man ein gewisses Talent auch dafür hat und man merkt, okay, man hat Erfolge und es macht einfach Spaß und ich glaube, diese Komponente ist enorm wichtig, dass man da schon als kleines Kind dann dran bleibt und ja, wenn man dann auch so ein bisschen die ersten Erfolge quasi selber auch sieht, dann motiviert das natürlich nochmal umso mehr.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Und wann kam denn dieser Sprung, wo du gesagt hast so, ja Mensch, ich könnte das wirklich professionell machen?
Also der Traum oder der Gedanke war eigentlich schon relativ früh. Man hat ja dann auch irgendwie auf dem Sportplatz mit als 5-Jähriger, 6-Jähriger schon rumgesponnen, dass man irgendwie Profi ist. Und ja, hat man dann irgendwelche Fußballtrikots sich gekauft und hat schon im Fernsehen dann die großen Stars gesehen. Und da war schon klar, dass man das halt auch gerne machen möchte. Aber ja, als es so richtig realistisch wurde, da war ich dann so 15, 16, wo ich gesagt habe, das ist jetzt echt mein absolutes Ziel. Und ja. Da habe ich dann halt schon hart drauf hingearbeitet.
Wie sah das aus, das hart drauf hinarbeiten? Hast du dich denn schon bei Vereinen beworben oder wird man dann irgendwann von Scouts gefunden? Wie läuft das so ab?
Ja, also mittlerweile ist es schon so, dass der Fußball so gut vernetzt ist, selbst schon im Jugendbereich, dass wenn du da Leistung bringst, dann relativ schnell auch Aufmerksamkeit erlangst. Und genau, ich bin dann relativ früh auch zum VfL Wolfsburg gegangen. Ich komme ja aus Braunschweig, bin auch hier geboren. Das heißt, es ist auch um die Ecke und genau, bin dann als 14-Jähriger nach Wolfsburg gegangen. Da war es dann halt schon relativ professionell, also 4, 5 Mal die Woche auch schon Training und man wurde vom Fahrdienst abgeholt und nach der Schule direkt und. Also es war dann schon relativ professionell. Habe dann zwar nochmal so einen kleinen Abstecher ja, in so Semi-Professionelle gemacht, weil ich mich dann auch verletzt hatte schon als junger Bursch und da so ein bisschen die Lust am Fußball verloren hatte. Und die habe ich dann mehr oder weniger auf dem Dorf wiedergefunden, um dann nochmal Anlauf zu nehmen. Und dann, genau, habe ich dann in der A-Jugend bin ich dann zur Eintracht gegangen und dann auch zu den Profis dort bei der Eintracht. Genau.
Wie war so dieser erste Tag bei den Profis? Kannst du dich da noch dran erinnern?
Ja, tatsächlich. Also es war also erstmal war ich total überrascht, wie luxuriös und professionell alles ist. Also von bis, es gab Essen nach dem Training, es gab sogar Shampoo in der Dusche und das war schon irgendwie echt was ganz anderes, wenn man davor dann ja, bei Eintracht Braunschweig in der U19 gespielt hat, wo das NLZ auch noch relativ alt ist, sage ich mal. Ja, das war dann schon heftig, irgendwie so coole Räumlichkeiten zu kommen und die Jungs hatten da ihre eigenen Schuhe im Raum und die Klamotten lagen auf dem Tisch und das kann ich so alles gar nicht. Aus der Jugend zumindest und das war schon echt, echt cool, dann auch die Profis oder die Leute dazu anzutreffen, ja, denen ich dann irgendwie am Wochenende auch teilweise mit meinem Papa und mit meinem Bruder im Stadion zujubel, weil wir auch häufig bei Eintracht im Stadion waren und ja, war natürlich sehr, sehr aufregend.
Das glaube ich dir. Und wie ging das dann oder wie ging deine Profikarriere in Deutschland dann weiter?
Genau, ich hatte dann meinen ersten Profivertrag bei Eintracht Braunschweig unterschrieben in der zweiten Liga. Habe dann da auch ein paar Spiele gemacht und bin dann zum ersten FC Magdeburg in die dritte Liga gewechselt, also einen kleinen Schritt nach hinten gemacht. Und dann sind wir im zweiten Jahr dann auch aufgestiegen in die zweite Liga. Und genau, dann bin ich ja, zum Mitaufsteiger nach Paderborn gegangen, habe dann da noch gespielt. Da sind wir dann in die erste Liga aufgestiegen. Und ja, dann hatten sie aber relativ ja, gute Stürmer oder gute Spieler auch verpflichtet, auch ein bisschen Geld in die Hand genommen. Und da war dann relativ klar, dass sie mit mir dann eigentlich nicht die Erstligasaison planen. Und dann genau, bin ich nach Meppen gegangen. Dann war ich jetzt hier noch in der Heimat bei Havese, bevor ich dann, also da, wo ich jetzt auch wieder bin, genau, zwischendurch war ich dann noch in Indien.
Ja, schöne Überleitung. Da will ich natürlich mit dir hin. Wie bist du jetzt nach Indien gekommen? Also Indien ist ja jetzt nicht das Fußballland, an das man unbedingt als erstes denkt.
Tatsächlich war ich genauso überrascht wie du. Also ich hätte es auch nicht oder ich hatte es nicht kommen sehen. Ja, und so wie es halt im Fußball häufig ist, irgendwie über so ein bisschen Netzwerken und über Kontakte, hatte ich dann eine Anfrage bekommen von meinem Berater, ob ich mir das vorstellen könnte, nach Indien zu wechseln, weil da der Thomas Bodaric Trainer ist oder war. Und der halt noch einen Sechser gesucht hatte und mich auch schon so ein bisschen kannte und mein Berater auch gut kannte. Und so kam das dann so ein bisschen zustande, da hat man mal vorgefühlt und ja, dann hatte ich jetzt auch nicht so viel Zeit, um mich zu entscheiden. Und dann hatte ich ihm innerhalb von 24 Stunden das Go gegeben, dass ich dabei wäre. Und dann ja, haben wir das vertraglich in die Wege geleitet. Und dann war ich dann 2 Wochen später mitten in Indien.
Wahnsinn. Bist du so ein spontaner Typ?
Es kommt drauf an. Also, doch teilweise würde ich schon behaupten, dass ich spontan bin. Das war jetzt schon sehr spontan. Aber ich glaube, das hat auch ganz gut getan, weil man dann nichts erdenken konnte. Und also es war wirklich, also meine Eltern waren im Urlaub, ich war auf einer Feier eingeladen am Abend und da hatte ich dann um 19 Uhr noch mit dem Thomas Bodaric und meinem Berater so einen Dreier-Call gehabt. Und dann ja, bin ich dann auf die Party gekommen und wollte eigentlich mit meinen Kumpels sprechen und denen erzählen, dass ich jetzt ein Angebot aus Indien auf dem Tisch habe. Aber die waren alle schon so betrunken, dass sie das irgendwie gar nicht so richtig ernst nehmen konnten, beziehungsweise irgendwie dann nur dumme Sprüche gemacht hatten. Und wir da irgendwie nicht so aufeinander gekommen sind. Also die hatten dann ganz wilde Ideen. Der eine hat dann gesagt, ja, cool, ich komme mit und so, ich habe doch richtig Bock drauf. Und der andere, der, weiß nicht, der hat da andere Sachen zu tun. Und ja, irgendwie sind wir da nicht so richtig ins tiefgründige Gespräch gekommen, sodass ich dann am nächsten Morgen dann auch gesagt habe, komm, ich mach das. Bevor sie dann irgendwie um 13 Uhr in der WhatsApp-Gruppe bei uns geschrieben hatten und gesagt haben, Julius, du hast irgendwas gestern mit Indien gefaselt, ich habe es nicht verstanden, was läuft denn da? Und da habe ich gesagt, ja, Jungs, jetzt seid ihr zu spät dran, habt da Pech gehabt, ich bin in 2 Wochen weg für 10 Monate und genau, also ich wurde da so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen und ich glaube, das hat mir auch sehr gut getan.
Wow, wie alt bist du da gewesen, als es dann nach Indien
Also ich bin
ging?
jetzt 27 und das war ja vor einem Jahr so 26. Genau.
Wahnsinn. Und war es dir vorher bewusst, dass du es denn für 10 Monate machst, oder bist du erstmal quasi Open End nach Indien gegangen?
Nee, also es war ein Jahresvertrag. Also deswegen war klar, dass ich nach 10 Monaten sowieso nach Hause komme. Wir hatten auch so zwei, drei Möglichkeiten, wo man zwischendurch hätte nach Hause fliegen können, weil wir dann mal 4, 5, 6 Tage frei hatten. Aber die Tage habe ich dann versucht anders zu nutzen, um dann halt in Asien noch so ein bisschen zu reisen, was hier dann auch anbietet. Genau, also das war jetzt erstmal für 10 Monate. Ich wäre jetzt aber nicht abgeneigt gewesen, wenn jetzt der Trainer da geblieben wäre, dann nochmal ein Jahr dran zu hängen. Also ich fand es eigentlich grundsätzlich schon echt cool und super spannend.
Wow, ja, lass uns da gerne mal ein bisschen näher hingucken. Jetzt hatten wir ja so ungefähr gehört, wie dein erster Tag in Braunschweig war bei den Profis. Wie war denn so dieser erste Tag in der indischen Mannschaft? Wie kann man sich das vorstellen?
Also erstmal anstrengend, weil ich die ganze Nacht geflogen bin. Ich bin aus Hamburg geflogen und ja, musste dann irgendwie am Morgen noch das Visum abholen bei der Botschaft und bin dann direkt mittags geflogen, weil die auch echt ein bisschen Druck gemacht hatten. Die Jungs hatten dann auch schon Vorbereitungen und hatten schon ein bisschen trainiert, also ich bin so ein bisschen später noch dazu gestoßen. Deswegen hat die Verantwortliche schon relativ Druck gemacht. Das war alles ein bisschen stressig. Und ja, dann war ich natürlich nach der langen Fahrt, sage ich schon, nach dem langen Flug, war ich schon ziemlich K.O. Bin dann erstmal ins Hotel gefahren und genau, hatte dann am nächsten Morgen die Jungs getroffen. Und das war natürlich schon ja, echt eine Herausforderung und super spannend. Also ja klar, also ich habe mein Schulenglisch habe ich drauf, aber dann trotzdem nochmal irgendwie in so eine Welt einzutauchen, wo komplett nur Englisch gesprochen wird, wo ja dann auch so dieser asiatische Dialekt bei dem Englisch noch rauskommt, wo du dann eine komplette neue Kultur kennenlernst. Und das war schon echt heftig. Also ich war schon sehr, sehr aufgeregt. Aber man muss sagen, dass die mich super, super ja, nett empfangen haben und allgemein auch Europäer dort relativ angesehen sind, ne, sofern sie sich halt benehmen können und ja, bodenständig sind, sage ich mal, und dadurch so ein bisschen diesen Luxus, den man hier in der westlichen Welt hat, auslebt, dann ja, ist es schon so, dass sie einen mit offenen Armen empfangen und ja, da habe ich auf sehr viel Liebe und Freude, bin ich auf sehr viel Liebe und Freude gestoßen bei meiner Ankunft und da habe ich mich direkt relativ wohl gefühlt, muss ich sagen.
Und wie hast du da gelebt?
Wir haben alle im Hotel gelebt. Also die komplette Mannschaft, der Staff, also auch Trainer, Physios und genauso. Wir haben alle in einem Hotel gelebt und sind dann quasi immer mit Mannschaftsbus zum Training gefahren, weil das auch anders sonst nicht logistisch möglich gewesen wäre. Also wir sind alleine schon für 10 Kilometer sind wir eine Stunde zum Training gefahren, weil da halt so viel Verkehr ist. Also das kann man sich nicht vorstellen, aber dort gibt es halt auch keine Regeln auf der Straße. Also auch keine Spuren, kein gar nichts und jeder versucht sich da durchzuprügeln und ja, neben Autos laufen noch Kühe lang, Motorradfahrer, auch Fußgänger dann teilweise noch, weil es da keinen Fußweg auf gewissen Straßen gibt und da braucht man halt unfassbar lang und ja, deswegen wäre das anders halt auch nicht möglich gewesen, wenn da jeder seine eigenen Apartments hätte, zumal dann auch so der Immobilienmarkt jetzt nicht dort genauso ist, wie man sich es hier in Deutschland beispielsweise vorstellt, also das Angebot dann auch nicht so da ist, dass man da jetzt hier für jeden eine Wohnung hätte finden können und deswegen haben wir alle gemeinsam im Hotel gelebt.
Wow, klingt so ein bisschen nach Klassenfahrt, Jugendherberg-Stil, wenn dann
Genau.
alle immer
Also es war eigentlich
zusammenleben.
man kann sich das vorstellen wie ein Trainingslager. Also wie ein Trainingslager halt nur 10 Monate. Genau, gab
Krass.
dann am Tag Essen und die Jungs waren dann, also wir hatten dann quasi immer eine Ebene, wo wir dann alle gelebt haben und man hatte immer sein Zimmer und genau, also eigentlich wie ein verlängertes Trainingslager.
Witzig. Cricket ist doch der
Genau.
absolute Sport in Indien. Steht Fußball in Indien gerade?
Tatsächlich hatte ich mich dann auch ein paar Tage bevor ich dann nach Indien gereist bin, auch mal so ein bisschen mit dem Fußball beschäftigt. Und da ja, ist mir auch aufgefallen, dass wirklich schon ja, richtig, richtig gute Kicker dort drüben waren. Also Anelka, Del Piero, Berbatov, also richtig, richtig große Fußballer tatsächlich auch, die in Indien schon Fußball gespielt hatten. Damals war wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr Geld im Umlauf. Aber trotzdem muss ich sagen, dass ja, gerade der Fußball da echt im Kommen ist. Und teilweise waren da auch echt 30.000, 40.000 Leute im Stadion. Klar, wenn man jetzt die Population sieht, dann ist es jetzt vielleicht nicht so unfassbar viel. Aber trotzdem können sich das auch nur wenige Leute leisten, ins Stadion zu gehen. Also der Andrang und das Interesse ist schon da. Es haben auch sehr, sehr viele dann im Fernsehen die Spiele verfolgt. Wir hatten bei manchen Derbys, hatten wir dann irgendwie doch 75.000 Zuschauer im Stadion. Und also der Fußball ist wirklich, wirklich im Kommen. Und ja, ich muss auch sagen, dass die Liga wirklich sehr professionell war. Die Stadien waren zwar ein bisschen älter, aber trotzdem der Platz auch sehr, sehr gut gepflegt war. Also ich muss sagen, dass der Fußball da echt am Kommen ist und es super, super viel Spaß gemacht hat, da so ein bisschen diesen Wachstum oder da genau in diesem Wachstum mit drin zu sein und zu sehen, okay, das Land, das möchte. Das sind voller Euphorie und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das in den nächsten Jahren dann auch noch weiter so sich entwickelt.
Und was würdest du sagen, wenn du jetzt den deutschen und den indischen Fußball vergleichst? Wo sind da so die Unterschiede?
Erstmal von der Ausländerregelung. Dort dürfen ja nur 6 Ausländer pro Kader sein und 4 dürfen spielen, damit halt damit dann der indische Fußball auch gefördert wird, dass quasi die Mannschaften sich nicht nur von außerhalb bedienen und da irgendwelche europäischen oder wie auch immer Fußballer kaufen. Deswegen genau sind diese Slots halt begrenzt. Das heißt, 6 Ausländer, 4 dürfen spielen. Also das ist ja schon mal was anderes, wobei das in asiatischen Ländern überall ist. Also das ist nicht nur spezifisch in Indien so, sondern allgemein auch in den anderen asiatischen Ländern. Meistens 3 Spieler, meistens vielleicht irgendwie 5 Spieler oder so. Aber diese Regelung ist relativ ähnlich. Ansonsten, genau, würde ich den Fußball dort jetzt, den wir gespielt haben, eigentlich mit der dritten Liga vergleichen. Es war schon so, dass dann gerade die Ausländer schon Qualität hatten. Also da muss ich sagen, dass ich da von meiner Vita eigentlich eher der Schlechtere war. Ich hatte dann tatsächlich auch ein paar Gegenspieler, die dann auf einmal schon in Spanien in der ersten Liga mal 100 Spiele gemacht haben. Ich hatte mit dem Falu Diagne zusammengespielt, der auch in Freiburg und Werder Bremen in der ersten Bundesliga gespielt hatte. Also da waren schon echt ein paar Kaliber dabei, ja, wo man nicht gesagt hat nach dem Spiel, okay, dann schaue ich mal bei Transfermarkt, was sie so drauf haben, wo die herkommen. Und dann wurde einem relativ schnell klar, dass sie schon eine gewisse Vita hinter sich hatten. Ja, wobei sie dann auch meistens ein bisschen älter waren als ich. Also ich war einer der Jüngsten. Und meistens haben sie den Schritt dann immer erst so mit 32, 33 gewagt. Also da hatte ich den alten Hasen noch ein bisschen was voraus, aber an sich war die Qualität auf jeden Fall schon da.
Spannend. Und wie sah so ein ganz quasi normaler Arbeitstag von einem Profifußballer in dir? Wie sieht der so aus?
Also erstmal muss ich sagen, dass wir unfassbar viel trainiert haben. Also der Thomas Badaraj hat dann die deutschen Tugenden mit nach Indien geholt und Fleiß und Disziplin und viel trainieren. Also ich muss sagen, das war einer meiner anstrengendsten Saisons, die ich bisher gespielt hatte. Also war schon echt ordentlich. Deswegen hatten wir häufig doppelt am Tag Training. Aber ja, also grundsätzlich bin ich erstmal halbwegs früh aufgestanden. Die Sonne geht auch relativ früh auf, früh unter und geht früh auf. Und dann habe ich mir meistens einen Kaffee geholt und bin erstmal am Pool gegangen, weil es dann morgens schon super angenehm warm war. Also ich war dann irgendwie um 7:30 Uhr dann am Pool und da waren dann meistens schon so 26, 27 Grad und habe dann da so immer noch so ein bisschen die Zeit genossen, wenn man nicht so viel Trubel war, weil das halt wirklich in Indien echt heftig ist mit dem ganzen Verkehr, mit dem Gehupe und die Stadt ist so unfassbar voll. Ich habe ja dann auch in einer halbwegs größeren Stadt gewohnt oder gelebt und das war schon echt teilweise ein bisschen nervig, deswegen habe ich die Morgenstunden so ein bisschen noch genutzt, um einfach mal abzuschalten, beziehungsweise ein bisschen Ruhe zu haben. Und genau, dann ging es dann irgendwann zum Frühstück. Dann hat man schon die erste Einheit. Beim Frühstück hat man dann meistens auch irgendwelche Mitspieler getroffen und dann hat man ein bisschen gequatscht und dann, ja genau, ging es zum ersten Training. Dann gab es meistens einen kleinen Mittagsschlaf, und dann sind wir zum Training gefahren. Und dadurch, dass die Strecke ja, wie ich schon gesagt hatte, so ein bisschen zäh war zu befahren, hat sich dann immer schon ganz schön gezogen, dass wir dann auch meistens erst irgendwie um 21 Uhr wieder im Hotel waren. Dann haben wir schnell was gegessen und sind dann auch zeitig ins Bett gegangen. Ja, und wenn wir frei haben, dann habe ich mir natürlich die indischen Mitspieler geschnappt und ein paar Ausländer und dann sind wir an den Strand gefahren oder haben wir irgendwie was zum Essen gegangen, ja, oder haben ein bisschen Action gehabt. Da haben wir natürlich auch immer versucht, ein bisschen was von Indien zu sehen und genau, haben uns auch von den Einheimischen natürlich auch ein bisschen führen lassen.
Spannend, total spannend. Wie ist das so oder wie ist dieser Kulturschock so, wenn man aus Deutschland quasi innerhalb von 2 Wochen in Indien landet und sich gar nicht so sehr damit beschäftigt, wie das Leben da eigentlich ist? Wie war das für dich? Und was war so, wo du gesagt hast, so, boah, das war der größte Schockmoment eigentlich?
Also erstmal ist es eigentlich genauso, wie sich jeder vorstellt. Also wenn du jetzt jemanden fragen würdest, wie könntest du dir Indien vorstellen, dann würde da eigentlich jeder genau diese Dinge sagen, die ich auch angetroffen habe. Trotzdem ist es nochmal viel, viel krasser und extremer, wenn du wirklich da bist. Also ja, das Land ist von extremer Armut betroffen und das weiß man zwar, aber wenn man dann wirklich gefühlt abends nach dem Essen gehen Slalom laufen muss, weil man da die ganzen schlafenden Leute auf der Straße ja nicht oder nicht auftreten möchte. Dann merkt man schon, okay, das ist schon nochmal deutlich heftiger. Und wenn man dann zurück ins Hotel geht, 5-Sterne-Hotel und weiß, okay, jetzt kann ich in mein Bettchen schlafen und davor gehe ich nochmal zum Buffet und kann mir nochmal alles holen, was ich möchte, dann ja, geht das jetzt nicht spurlos an einem vorbei. Und das ja, war schon in den ersten Wochen schon heftig. Auch gerade so ein prägendes Ereignis war eigentlich dann auch Heiligabend. Also wir haben Heiligabend auch Fußball gespielt, wir hatten dann ein Spiel in Mumbai. Und das ist dann auch so ein bisschen das Fest der Familie. Und er hatte dann auch mit meiner Familie dann telefoniert, die alle zusammen Weihnachten gefeiert haben. Und als ich dann im Bus vom Spiel nach Hause saß und dann die ganzen Kinder auf der Straße betteln gesehen habe und sowas, dann war das natürlich schon echt heftig. Das kennt man hier aus Deutschland jetzt nicht so sehr. Also natürlich hat man an den Hauptbahnhöfen oder in der Stadt immer mal wieder vereinzelt welche, die irgendwie ja, Hunger haben oder Geld benötigen, um irgendwie einen Schlafplatz sich zu organisieren oder. Aber dort ist es halt einfach so die Masse, die da halt wirklich auf der Straße lebt und das ist halt echt heftig. Wobei man auch sagen muss, das Traurige ist, dass man doch trotzdem nach relativ schneller Zeit das irgendwie ja, abschüttelt und dann auch als normal betrachtet. Also das muss ich auch zugeben, dass man da relativ irgendwie ja, das zur Gewohnheit nimmt oder sieht. Und ja, das ist mir nochmal extrem aufgefallen. Also das war somit das Heftigste natürlich. Das Wetter war natürlich auch ein komplett anderes. Also das Klima in Asien, auch gerade in Chennai, da wo ich gelebt habe, an der Ostküste, da sind dann eigentlich auch, also das ganze Jahr eigentlich Sommer. Und in der Spitze habe ich dann schon mal bei 45 Grad Fußball gespielt und einer super hohen Luftfeuchtigkeit. Und das war schon auch für den Körper echt heftig. Also ich muss sagen, dass ich da auch nach den ersten Trainingseinheiten nicht gedacht hätte, dass ich das durchstehe, wenn ich ehrlich bin, weil das wirklich echt heftig bin, heftig war. Und ja, man einfach so nach Luft geschnappt hat, aber da irgendwie gar nicht so richtig was ankam. Also es war wirklich extrem. Ja, genau. Und ansonsten natürlich super viel Verkehr. Es ist relativ dreckig, also gerade dann in den Großstädten, da wo ich gelebt habe. Ne, in Slums sieht man relativ viel Dreck auf den Straßen. Also ich glaube, da wo ich jetzt gelebt hatte, das war jetzt auch kein Urlaubsort, sage ich mal, wo jetzt jeder Touri gerne hinfliegen würde, sondern das sind dann eher so ein bisschen die ländlichen Regionen oder im Süden, also Goa und sowas, wo auch relativ schöne Strände sind. Da macht man es sich dann doch ein bisschen gemütlicher als jetzt in Großstädten. Also da war natürlich sehr viel Trubel und ja, wenig zum Entspannen, sage ich mal.
Spannend, so ungefähr hätte ich es mir vorgestellt. Aber jetzt einmal Hand aufs Herz. Es gibt ja noch etwas, was man immer sofort mit Indien verbindet. Bist du ein heimlicher Bollywood-Star geworden?
Achso, nee, tatsächlich nicht.
Ach,
Also,
schade.
ich glaube, ich hatte ja mit relativ vielen jungen Leuten zu tun. Und ich glaube eher, dass die Jungs sich eher so ein bisschen auch an der westlichen Welt orientieren. Also auch erstmal die Verhaltensweisen. Also ich hatte schon das Gefühl, dass gerade auch die Fußballer, die ja sowieso schon so ein bisschen privilegierter leben, sage ich mal, die ja, sich schon so ein bisschen was abgucken, auch dann gerade, wenn viele Ausländer bei denen in der Mannschaft spielen, die dann vielleicht irgendwie aus Europa kommen, und dann merken die, ja, okay, die haben vielleicht andere Verhaltensweisen, die vielleicht dann sogar auch interessant finden oder besser finden, also ja, einfach andere Tischmanieren, ohne dass ich jetzt sage, dass die Indischen schlecht sind oder sowas, aber es ist trotzdem was anderes. Und ich habe das Gefühl, dass sie sich relativ viel auch abgucken, versuchen dann auch, oder gucken dann auch viel amerikanische Filme, Netflix-Serien, also ich glaube, das wandelt sich da auch extrem und Indien ist ja allgemein so ein bisschen im Aufmarsch und deswegen so diese ganzen alteingesessenen Klischees, die werden jetzt gar nicht mehr so unfassbar bedient wie jetzt ja, Bollywood-Filme oder auch die Kleidung, die ändert sich jetzt auch so langsam, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Aber ich glaube, das lag halt auch daran, dass ich dann eher so mit der jüngeren Generation was zu tun hatte und ja, die Älteren, die sind natürlich nochmal schon sehr traditionell und leben danach die Werte und ja, nochmal ein bisschen extremer, sage ich mal.
Ja, total, also wirklich total spannend. Gerade auch das mit dem Wetter. Hast du gemerkt, dass du dich denn irgendwann daran gewöhnt hast?
Genau, also es war dann relativ schnell, dass ich so nach 4, 5, 6 Wochen gemerkt habe, okay, es läuft schon deutlich besser. Und genau, also man gewöhnt sich dann relativ schnell dran.
Und jetzt kam ja nach der Saison, kam der Schritt wieder zurück nach Deutschland. Warum bist du wieder nach Deutschland zurückgekommen?
Na gut, erstmal hatte ich nur für ein Jahr Vertrag und genau, leider ist der Trainer dann von uns auch gegangen. Sonst hätte er mich auch gerne nochmal da behalten. Und ja, in solchen Ländern ist es halt häufig so, dass relativ viel über Kontakte geht und der Trainer in den jeweiligen Mannschaften auch oft seine eigenen Spieler holt, weil er die halt schon kennt. Wahrscheinlich aus der Vergangenheit oder weil die die gleiche Sprache sprechen und es einfach für die dann halt leichter ist, mit diesen Spielern zu arbeiten. Und deswegen ja, holt, wie gesagt, der Trainer meistens seine eigenen Spieler. Und deswegen ja, war das ein bisschen ärgerlich, dass ich dann nicht nochmal ein Jahr da bleiben konnte, wobei die Fans mich echt gemocht hatten. Ich auch mit Management gut klargekommen bin, aber das sind halt so Entscheidungen, ja, die muss man dann akzeptieren. Und genau, dann war das so. Also ich wäre sonst vielleicht nochmal ein Jahr da geblieben, weil es wirklich super spannend war, ich mich auch wohl gefühlt habe, aber war jetzt auch nicht komplett abgeneigt, wieder zurück nach Deutschland zu gehen. Und genau, hatte dann auch noch ein, zwei Anfragen aus dem Ausland, die ich dann aber abgesagt hatte, weil ich eigentlich dachte, dass in der dritten Liga ja, was klarer oder was reinkommt, was ich auch machen möchte und war damit auch mit einem Verein relativ weit, die dann aber doch auf der letzten Zielgerade dann gesagt haben, nee, wir haben uns für wen anders entschieden. Und das war dahingehend halt so ein bisschen ärgerlich, weil ich dann halt ein, zwei Vereine aus dem Ausland auch zu dem Zeitpunkt abgesagt hatte, die dann aber danach dann auch nicht mehr interessiert waren, mich zu verpflichten. Sonst wäre ich dann vielleicht doch nochmal im Ausland gelandet. Aber ja, so ist das halt im Fußball und jetzt bin ich hier wieder in der Heimat und man weiß ja auch nicht, was das für Chancen ja, mit sich bringt. Von daher nicht zum
Ja, absolut. Wer weiß, was das Leben dann noch mit dir vorhat, in welches
Genau.
Land es dich dann nochmal wieder wirft. Hättest du dir denn vorstellen können, wirklich auch für wesentlich länger in Indien zu leben?
Das war so, ja, das Problem ist halt, also mit Familie, Freundin, Frau, Kinder, ist es sehr, sehr schwierig dort zu leben. Weil gerade das Leben in der Stadt ist eigentlich nur darauf ausgerichtet zu überleben. Also wie kriegen wir es irgendwie hin, alle ja, einen Job zu haben, alle genug zu essen zu haben. Und es ist halt nicht daran oder darauf ausgerichtet, dass man sagt, okay, wir brauchen schöne Parks, wir brauchen schöne Fitnessstudios, wir brauchen Dinge, die man, ja, die man unternehmen kann, sondern wirklich halt eher also ein bisschen wirtschaftlich gedacht. Und deswegen glaube ich, ist es schwierig, da für die Family dann irgendwie Anschluss zu finden. Ja, also mit Familie, glaube ich, wäre das schwierig, aber so ein, zwei Jahre hätte ich mir durchaus noch mal vorstellen können. Gibt ja auch durchaus noch interessante andere Länder in Asien, die vielleicht, was das angeht, vielleicht noch mal ein bisschen weiter sind, jetzt wie beispielsweise wie Indonesien oder Thailand. Das hätte ich mir noch auch noch mal gut vorstellen können. Ich glaube, da wäre es noch mal deutlich leichter zu leben, dann auch mit der Family über längere Zeit. Aber das ist in Indien schon wirklich sehr, sehr schwierig, muss ich sagen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Und was hast du jetzt aus Indien quasi so ein bisschen mitgenommen für dein Leben jetzt wieder in Deutschland?
Tatsächlich eigentlich so ein bisschen die Klischees, die man jetzt auch ahnen würde, also dieses materielle Denken, was jetzt nicht mehr so stark ist. Also klar, sitze ich jetzt hier vor meinem MacBook und habe hier die AirPods wieder im Ohr oder sowas, aber trotzdem gerade was so Klamotten angeht oder ja, ob ich jetzt wirklich das teure Auto hole oder mir doch ein gebrauchtes, billiges Auto hole. Und ja, da ist mir einfach aufgefallen, dass die Menschen tatsächlich sogar noch teilweise glücklicher sind als hier in Deutschland, obwohl sie dort zum deutlich weniger haben. Und ja, da habe ich dann auch einfach gemerkt, dass das Glück wahrscheinlich nicht nur von materiellen Dingen abhängt und man sich da genau Gedanken machen sollte, was man wirklich braucht und nicht. Und dass man das, was man hat, auch einfach nochmal deutlich mehr schätzt. Ja, weil für die war das wirklich teilweise ja, echt heftig. Also ich habe dann einen Betreuer mein Parfüm da gelassen, weil er noch nie in seinem Leben Parfüm hatte. Und war dann super happy und dankbar und hat das dann immer ganz stolz, wenn er mich ja bei FaceTime anruft, sagt er hier schon wieder, komm, jetzt habe ich hier wieder dein Parfüm drauf, jetzt gehe ich in die Stadt und keine Ahnung, treffe mich mit einer Freundin oder sonstiges. Gut, wobei das mit den Freundinnen und Frauen, da muss man auch in Indien ein bisschen aufpassen, aber du weißt schon, wie ich das meine, da waren sie dann immer schon relativ stolz, dass sie dann da von uns irgendwie ein bisschen was bekommen haben oder neue Schuhe, die ich dann da gelassen hatte oder sowas. Und ja, da merkt man einfach, gut, was hier hat und dass es viele, viele Menschen auf dieser Welt gibt, die das nicht haben, was wir hier haben, und dass er dann auch irgendwie so ein bisschen Glückssache ist, wo man geboren wird oder wie man aufwächst und dass das eigentlich nicht selbstverständlich ist.
Ja, definitiv. Ich finde, gerade beim Reisen wird einem das immer wieder klar, dass du siehst, okay, wie privilegiert sind wir eigentlich hier in Deutschland mit unserem Leben, was wir hier haben. Definitiv, schön.
Definitiv. Also das war echt cool, aber deswegen die Inder, die sind auch, oder zwei, drei Inder, die sind auch echt gewillt, mal hierher zu kommen, und die hatte ich dann auch schon eingeladen. Und dann müssen wir mal schauen, ob das nächstes Jahr im Sommer dann vielleicht klappt. Dass ja, dann noch
Cool.
zwei, drei Kumpels von mir, die ich da kennengelernt habe, nochmal nach Deutschland kommen. Die Flüge sind halt unfassbar teuer, das ist halt so ein bisschen schade. Weil ansonsten wäre das dann natürlich kein Problem. Also die können dann hier wohnen oder bei Kumpels bei mir. Oder, also würde man da schon eine Lösung finden, aber wie gesagt, die Flüge sind halt echt immer relativ teuer. Und dann muss sich das ja auch lohnen, dass sie dann auch wirklich ein bisschen länger hier bleiben. Aber trotzdem, die sind natürlich alle auch sehr interessiert, mal die deutsche Kultur kennenzulernen. Und ich finde das natürlich auch sehr, sehr spannend, wenn man sich da so ein bisschen austauschen kann.
Ja, natürlich. Einmal in den deutschen Winter
Oh
reinschmeißen.
ja. Ja, wobei es gibt auch im Norden Indiens, also es ist auch sehr, sehr viel Gebirge und da ist es auch sehr, sehr kalt. Also kann man auch Skifahren und deswegen, also teilweise sind sie dann doch die kalten Jahreszeiten so ein bisschen gewohnt. Aber klar, gerade in Chennai ist es schon so, dass es extrem heiß ist. Also da würde sich der ein oder andere, der wirklich dann nur dort gelebt hat, definitiv umschauen, wenn sie dann hier mal im Schnee, sofern es überhaupt einen gibt, dann mal einen Schneeengel machen können. Bin ich mal gespannt.
Das wäre süß. Okay, gib uns ein Update, sobald du einen indischen Schneeengel hast,
Ja, genau,
bitte.
ich bin gespannt. Ja, die Jungs, die wollen eigentlich jetzt zur EM, wollen die rüberkommen und dann halt auch ein bisschen Fußball schauen. Also das war so ein bisschen der Plan. Also wahrscheinlich wird es dann eher der Sommer anstatt der Winter.
Aha, schön.
Aber ich halte dich auch auf dem Laufenden. Mal gucken.
Oh ja, bitte. Und wenn du jetzt quasi entweder deinem jüngeren Ich oder jemanden, der auch in deiner Position war, einen Tipp geben solltest, würdest du ihm auch den Ratschlag geben, nach Indien zu gehen?
Ich glaube, das ist schwierig, das so pauschal zu sagen, weil du musst schon ein Typ dafür sein. Ich glaube schon, dass es einige Leute auch nicht so empfunden hätten wie ich, also die das nicht so cool gefunden hätten, die überfordert gewesen wären, die einfach so ein bisschen diesen Lifestyle hier in Deutschland vermisst hätten Und dann gibt es sicherlich auch einige, die genauso wie ich gesagt hätten, wow, das hat mich komplett weitergebracht, ich finde das richtig cool. Also ich glaube, das kommt auch so, mit, oder so ein bisschen typabhängig. Aber ja, grundsätzlich glaube ich, ist es schon nicht verkehrt, sofern man da so ein bisschen reiseaffin ist, mal so einen Schritt zu wagen. Also ich habe es echt absolut gar nicht bereut. Im Gegenteil, ich habe super viele Erfahrungen sammeln können. Ich konnte mich auch mit mir selbst nochmal deutlich mehr beschäftigen. Und ja, also das Reisen, das bringt unfassbar viel Mehrwert. Ich konnte dann in Asien ein bisschen rumreisen. Ich war zweimal auf Sri Lanka. Ich war einmal in Thailand, habe auch relativ viel dann alleine gemacht, aber musste dann auch alleine klarkommen. Und ja, da habe ich halt auch echt gemerkt, dass es auch alles nicht so wild ist und dass ich echt gut auch alleine klarkomme. Und ja, man reift dann natürlich schon in so einer Zeit extrem. Also ich kann es eigentlich nur empfehlen und bin super, super happy, dass ich diesen Schritt gewagt habe, weil ich genau derjenige bin, der nie gedacht hätte, dass ich das mache. Also ich habe immer die Leute bewundert, die ins Ausland gegangen sind und gesagt haben, wow, ich studiere jetzt, selbst wenn es nur Amerika ist, sage ich mal, was dann nochmal vielleicht entspannter gewesen wäre, als jetzt irgendwie so eine Tour nach Asien. Aber genau diese Menschen hatte ich eigentlich immer, und zu denen habe ich immer hochgesehen und gesagt, wow, du bist echt mutig. Und ich hatte das eigentlich nie gedacht, dass ich da auch mal so einen Schritt wagen würde. Und ja, deswegen bin ich jetzt umso glücklicher, dass ich das dann doch gemacht habe.
Stark, das ist eine richtig schöne Message, denn man wächst ja doch an seinen Aufgaben. Und sobald man mal aus der Komfortzone raushüpft, denkt man so, boah, ja, das kann ich ja doch.
Ich hatte halt das Glück, dass alle befürwortet haben. Und ich habe beispielsweise meine beiden Omas, die sind dann relativ alt, also 85 und 90. Und hätte da einer von den beiden dann den Riegel vorgeschoben und gesagt hätte, ah Julius, ah, ich finde das nicht so gut und wer weiß, wie lange ich noch mache und wollen wir nicht nochmal Weihnachten zusammen feiern, bevor es dann vielleicht nicht mehr so ist. Und dann hätte ich auch sofort gesagt, gut, dann mache ich das nicht. Aber es waren wirklich alle so, die mich, oder alle Leute um mich herum, die mich so unterstützt haben, die mir auch den Mut dann zugesprochen haben und gesagt haben, Julius, mach das, das ist cool. Und wenn nicht, mein Gott, dann buchst du dein Ticket zurück und dann haust du einfach wieder ab und dann ist gut. Und deswegen, also ich glaube, dass es extrem wichtig war, dass gerade dann diese Entscheidungsfindung dann auch nur positive Resonanz von meinem Umfeld kam, weil sonst hätte man sich das auch relativ schnell zerdenken können, glaube ich. Genau.
Total schön, auch dieser Support gerade von der Familie.
Ja, aber ist, glaube ich, auch wichtig. Also, wenn man da schon mit Zweifeln irgendwie hinfliegt und keine Ahnung, dass irgendwie keiner cool findet, dass du dann jetzt weg bist, dann ist es, glaube ich, nochmal schwieriger. So war das dann
Ja.
halt für mich wirklich, wie gesagt, extrem, extrem wichtig und bin ich auch dankbar, dass mich da alle so gut unterstützt haben.
Toll. Und jetzt bist du ja aber nicht nur Fußballer, du bist ja auch Gründer. Magst du da kurz was drüber erzählen?
Ja, kann ich gerne machen. Ja, genau. Ich hatte mit einem Sportwissenschaftler, den ich auch schon seit der Jugend kenne, haben wir so ein kleines Projekt am Laufen oder wie gesagt, eine kleine Firma gegründet, die sich mit Präventiv- und Leistungsdiagnostiken für Sportmannschaften beschäftigt. Und genau, das war jetzt natürlich ein bisschen blöd, dass ich dann 10 Monate in Indien war, aber weil dieses Projekt dann nicht so heran oder hervorbringen konnten oder vorantreiben konnten, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber haben trotzdem versucht, das Beste daraus zu machen und ja, sind jetzt weiter am Wachsen und kriegen immer mehr Sportler und Sportmannschaften mit dazu, die wir dann mit spezifischen Testverfahren dann ja, testen und auswerten. Und das ist ein super spannendes Themenfeld, wo dann halt, wie gesagt, mein Kumpel, der Sportwissenschaften in Köln studiert hat, da auch echt hinterher ist und ich da versuche, mit meinen fußballerischen Kontakten da so ein bisschen ihm ein paar Sachen zuzuspielen. Und im Moment klappt das echt ganz gut. Und jetzt auch gerade zur Sommerpause gab es einige Mannschaften, die dann bei uns auch getestet haben. Und ja, super, super spannend. Und ich bin froh, dass ich das damals mit ihm dann auch gemacht habe und wir jetzt noch weiter fortführen können. Also ich bin mal gespannt, wo die Reise da noch hingeht.
Wow. Ist es etwas, wo du sagst, okay, falls das mit dem Fußball jetzt, also, oder ist es eher ein Plan B für dich nach oder neben dem Fußball?
Also im Moment muss ich sagen, dass es mir so unfassbar viel Spaß macht und wir noch so viel Potenzial sehen und wir noch so Visionen haben, dass ich sage, das ist definitiv was, was ich nicht oder was ich weitermachen möchte. Ich hatte auch geliebäugelt, eventuell nochmal ein Fernstudium zu machen oder mich anderweitig zu orientieren, aber dafür hätte ich jetzt gar keine Zeit. Und weil ich da jetzt so viel Leidenschaft dann auch da mit einbringe, dann auch mit dem Fußball noch, also ich würde das alles gar nicht unter einen Hut bekommen. Und ja, wir sind da noch so sehr am Anfang und die Resonanz ist so positiv von den Sportmannschaften und wir haben da noch so coole, viele Ideen, die wir jetzt nach und nach einbringen müssen oder wollen, Ja, dass wir damit schon fast gar nicht klarkommen. Also jetzt hatten wir irgendwie dann 150 Sportmannschaften im letzten Sportler in den letzten beiden Monaten, die alle ausgewertet werden müssen, wo wir Trainingspläne für den Sportler schreiben, also wie der dann die individuelle Auswertung mit Trainingsplan bekommt, basierend dann auf der Testung. Und ja, das ist einfach super, super spannend. Und ich kann da auch von Tim, also meinem Partner, noch so viel lernen, weil er da wirklich nochmal so viel tiefer in der Materie drin ist. Und ich das auch super, super spannend finde, das auch mit meinen Dingen zu vergleichen, die ich dann vielleicht in meiner zweiten oder dritten Liga damals gemacht habe. Und ich da einfach noch so viel Potenzial auch bei den Sportmannschaften sehe, auch selbst im professionellen Bereich, die da auch ja, in der medizinischen Abteilung dann doch irgendwie gar nicht so gut aufgestellt sind, dass da echt noch viel Nachholbedarf ist. Also ich bin gespannt, wo die Reise hingeht und deswegen möchte ich das auf jeden Fall weiter fortführen. Und ja, da wird es jetzt erstmal wahrscheinlich in den nächsten Monaten keine Ausbildung oder ein Fernstudium geben. Ja, da muss ich meiner Familie dann noch ein bisschen besänftigen, dass
Doch.
das doch noch der Weg, der Risikoweg weitergegangen wird. Und genau, ich dahingehend leider noch nicht mit diesen guten Nachrichten füttern kann, dass ich dann doch eine Ausbildung und ein Studium mache, sondern genau, dass ich einfach noch ein bisschen rumexperimentiere und versuche, das Projekt weiter voranzubringen.
Ja, gerade wenn es sich richtig anfühlt und ihr da auch merkt, dass die Resonanz da ist, dann ist es ja auch wunderbar. Also, warum sollte man es dann, wenn es jetzt für den Moment gut ist, warum sollte man es dann nicht einfach erstmal weitermachen?
Definitiv. Zumal es halt, also es fühlt sich auch gar nicht so sehr wie Arbeit an. Also es ist wirklich so, dass ich
Ja.
gefühlt Tag und Nacht am Machen und Tun bin. Und ja, das ist schon ja, super cool. Also das dann auch nebenbei zu machen und dann aber trotzdem noch Fußball spielen zu können, das ist schon schön.
Ja. Das klingt richtig gut. Herzfrequenz-Tracking, nutzt ihr das oder GPS-Tracking?
Nee, tatsächlich noch gar nicht. Also wir hatten es natürlich bei den Sportmannschaften, also jetzt im Fußball hatte ich es schon selber dann auch oft benutzt. Beziehungsweise wurde dann auch verpflichtend im Training genutzt. Aber nee, das machen wir gar nicht. Also wir konzentrieren uns da wirklich nur auf gerade auch Gesundheit, Prävention,
Ja.
wo wir dann mit gewissen Testverfahren dann trotzdem auch Referenzwerte aufnehmen, die dann auswerten. Aber Puls hatten wir jetzt oder Pulsfrequenzen hatten wir jetzt auch gar nicht benutzt. Genau.
Spannend, da könnten wir uns natürlich sehr, sehr schön ergänzen.
Ja,
Ja,
genau.
gucken wir mal.
Ja, deswegen, ich hatte tatsächlich mal mit einem eurer Chefs oder Inhaber oder wie auch immer schon gesprochen vor einigen Wochen. Das hatte sich jetzt so ein bisschen zerschlagen, aber müssen wir den Kontakt nochmal aufnehmen, weil es tatsächlich ja, ein Bereich ist, wo man sich wirklich ganz gut ergänzen könnte und ja, der Grundgedanke an sich irgendwie trotzdem der gleiche ist. Also man möchte
Ja, genau.
Werte herausbekommen und die halt auswerten. Und das machen wir ja eigentlich genauso. Und ich finde, heutzutage, was gibt es eigentlich Besseres oder was gibt es Genaueres als wirklich Daten, Fakten, Werte und die dann
Ja, absolut.
auszuwerten? Genau, also gar keine irgendwie subjektiven Meinungen vom Trainer oder vom Zuschauer oder sonstiges, sondern es ist einfach schwarz auf weiß. Man sieht, was Sache ist und ja, Zahlen lügen nicht, sagt man da so schön. Also das
Genau das ist
ist dann halt
es.
alles sehr, sehr genau, ne? Und ich finde es selber auch als Sportler super interessant. Also mir hat das auch mal geholfen, dann zu sehen, okay, wie viel bin ich heute gelaufen, wie habe ich mich im Spiel gefühlt, wie viele Sprints habe ich gemacht. Und genauso sehe ich das halt bei unseren Testverfahren auch, dass ich das eher cool finde. Also es ist nicht so, dass dann irgendwie die Jungs, die da testen, dass die in Konkurrenz stehen oder die Mädels, wie auch immer, dass man sagt, höher, schneller, weiter, sondern dass es einfach für einen selber einfach Erfahrungswerte sind oder Referenzwerte sind, die man dann einfach für sich selber nutzen kann, um vielleicht diesen nächsten Step zu gehen oder einfach ja, ein paar Disbalancen oder gesundheitliche Defizite halt einfach auszugleichen. Und genau, da sind wir hinterher und wir geben weiter Gas.
Schön. Danke, das war ein richtig schöner Abschluss. Ich möchte mit dir einmal kurz in die Nachspielzeit gehen. In der
Ja.
Nachspielzeit stelle ich dir 5 kurze Fragen und du antwortest sie einfach quasi aus dem Bauch heraus. Dein größtes Vorbild?
Mein Papa und Ronaldinho.
Das darf in der Sporttasche niemals fehlen.
Badelatschen. Gerade mit den ganzen
Baden?
Jungs und Leuten, also nach dem Duschen und so und dann barfuß in die Dusche und das ist, wenn die
Sehr schön,
nicht
das habe
dabei
ich bis jetzt noch
sind,
gar nicht gehört.
dann. Ja gut, Fußball spielen könntest du
Wunderbar.
notfalls auch barfuß oder sonstiges, aber sobald es dann in die Dusche nach dem Sport geht, dann geht es
Da hört's
barfuß nicht
auf.
mehr. Gerade da mit
Sehr schön.
25 Typen in einem Haufen, da muss man aufpassen.
Sehr schön. Okay, dein Traumland zum Leben.
Deutschland und Spanien.
Dein Lieblingswort auf Hindi?
Hindi sprechen die genau, aber es gibt über 500 verschiedene Dialekte, also die sprechen sowieso, teilweise konnten, klar, es ist eine schnelle Fragerunde, aber das wollte ich nur kurz erklären,
Ja, erzähl noch mal.
bisschen Schlaumeiern hier. Die haben so viele verschiedene Dialekte, dass die Mitspieler sich untereinander tatsächlich auch gar nicht immer verständigen konnten, also auch nur dann
Krass.
auf Englisch. Also dadurch, dass Indien halt so unfassbar groß ist, aber das Wort wäre Bai, also Buddha heißt das, Bhai,
Ah.
Bai. Und das ist Hindi, genau. Und das haben die halt immer voll oft gesagt. Ey, bye, bye.
Ach,
Also das heißt
witzig. Und
Bruder.
nochmal, also die lernen aber, also die können alle fließend Englisch. Das lernen sie schon.
Nicht komplett, aber schon sehr, sehr gut. Also deutlich besser jetzt hier in Deutschland, die Leute
Ja.
Englisch sprechen können. Also auch die ganzen Verkehrsschilder, die Shops und sowas, das ist auch alles auf Englisch.
Ach, spannend. Ja, stimmt, die haben
Genau.
ja auch ganz
Also.
andere Lettern.
Genau, man muss
Ja.
halt so ein bisschen, man muss halt ein bisschen, ist halt nicht so ganz einfach, die sprechen halt so ein bisschen dieses asiatische Englisch, also rollen dann auch so ein bisschen, so my friend, also so, ne, also
Ja.
nicht so ganz einfach zu verstehen, aber doch, die können mal echt ganz gut Englisch sprechen, muss ich sagen, also das war dann auf Dauer, als man das so ein bisschen drin hatte, war es dann wirklich einfach, sich mit den Jungs auch zu verständigen, genau.
Hat dein Englisch, also das ist jetzt sowas, was mir so im Kopf hat, dein Englisch jetzt auch einen indischen Touch?
Bisschen, tatsächlich ein bisschen, ja. Ich war letztens unterwegs und dann musste ich mit irgendwem Englisch sprechen und dann hatte das auch jemand noch gesagt. Er sagt, ja, man merkt, dass du ja in Indien warst. Also ein bisschen hat man es dann auch drauf, ja.
Ist ja witzig. Okay, kurz zur letzten Frage. Wo geht es jetzt nach der Podcast-Folge für dich hin?
Boah, ich muss mit dem Hund rausgehen.
Oh,
Also
das ist auch
wahrscheinlich,
schön.
ja. Ich glaube, meine Mutter war, also ich bin im Moment noch zu Hause, weil ich jetzt noch keine Wohnung hatte, weil ich nicht wusste, wo die Reise hingeht. Und deswegen werde ich wahrscheinlich dann gleich mit dem Hund raus müssen. Meine Mutter war heute Morgen und ich denke, ich mache dann den Mittagswalk. Mal schauen.
Schön. Dann wünsche ich dir und deinem Hund ganz, ganz, ganz viel Spaß darauf, dass du auf jeden Fall trocken bleibst. Vielen lieben Dank für das spannende Gespräch. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wo vielleicht auch unsere gemeinsame Reise in der Leistungsdiagnostik hingehen wird.
Genau. Würde ich mich auch sehr freuen. Ich bin mal gespannt. Ja, vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg noch mit den weiteren Gästen. Ich bin gespannt.
Dankeschön.
Das war Unseen Journeys, der Podcast über die verborgenen Erfolgsgeschichten von deutschen Athleten im Ausland. Mit eurer Moderatorin Lisa, präsentiert von Matix Sports. Bis zur nächsten Unseen Journey.